Mutig entscheiden und machen. Der Podcast von Wolfgang Walter Wulle im Gespräch mit Gästen als eingespieltes Duo oder allein. Drei Formate, ein Fokus und immer
wortstark.
Los geht's!
Guten Morgen, es ist wieder Montagmorgen, 5.30 Uhr. Die Woche liegt vor uns. Der Motivationsschub von Wulle kommt wieder pünktlich um 5.30 Uhr in dein Ohr. Und ich wünsche dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, eine ganz fantastische Woche. Start gut rein und komm gut am Ende wieder an und mach das Beste draus. Und heute spreche ich mit einem Mann, der seit über 30 Jahren dort arbeitet, wo Worte nicht nur gesprochen werden, sondern Wirkung entfalten. Vor der Kamera, hinter dem Mikrofon und vor allem in der Begegnung mit Menschen. Thorsten Slegers ist mein Gast heute und ist vielen als RTL-Reporter aus der Sendung Punkt 12 bekannt. Er ist Moderator, Coach und Podcaster. Ein erfahrener Medienprofi, der nicht nur beobachtet, sondern genau hinschaut, aufmerksam zuhört und mit seinen Fragen dorthin geht, wo aus einem Interview ein echtes Gespräch entstehen kann. In seinem Podcast Wirkstoff Worte beschäftigt er sich mit der Kraft unserer Sprache und mit der Frage, warum manche Worte Vertrauen schaffen, während andere Menschen verschließen. Denn Wirkung entsteht nicht allein durch die richtigen Sätze, sondern durch Klarheit, Haltung und echte Präsenz. Wir sprechen heute darüber, warum nicht die Lautesten überzeugen, sondern die Klarsten. Was unsere Stimme über unseren inneren Zustand verrät und was ein gutes Gespräch wirklich braucht, damit es Menschen nicht nur informiert, sondern auch berührt. Und Thorsten ist ja gerade in einer ganz, ganz spannenden neuen Phase der Orientierung als Podcaster und Videopodcaster dieses Geschäft aufzubauen, macht jetzt ein Jahr Fernsehpause, wie er mir verraten hat, um sich seinem hier neuen Fokus zu widmen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, lieber Thorsten, über Worte, Wirkung, Präsenz und die besondere Kunst, Menschen wirklich zu erreichen. Herzlich willkommen, lieber Thorsten.
Vielen Dank, lieber Wolfgang, für die wertschätzenden Worte zur Einleitung, für die Einladung. Und ja, du hast mir aus dem Herzen gesprochen, denn Kommunikation ist immer schon ein Riesenherzensthema für mich gewesen und wird es auch sicherlich bleiben.
Ja, das habe ich auch so in meiner Recherche natürlich auch so rausgekriegt. Und ich bereite mich ja auch immer sehr, sehr gerne auf so einen Podcast vor, weil ich möchte, dass da wirklich auch was für die Hörerinnen und Hörer dann am Ende auch drin liegt. Und Thorsten, du arbeitest ja seit über 30 Jahren vor der Kamera. Was hast du in dieser Zeit über Menschen gelernt, dass dir keine journalistische Ausbildung hätte vermitteln können?
Dass man genau hinhören muss erstmal. Das ist eine Grundvoraussetzung, die man mitbringen muss. Also es ist eine gewisse Empathie erforderlich, um überhaupt erstmal dahin zu kommen, dass man wirklich gute Gespräche führen kann, dass man Menschen, ja, ist ein blödes Wort, aber ich glaube, es trifft es ganz gut, dass man Menschen öffnet, dass Menschen überhaupt bereit sind, mit dir zu reden. Denn man muss sich ja auch vorstellen, ein Gespräch vor der Kamera oder vor dem Mikrofon ist ja ganz anders, als wenn wir jetzt entspannt im Garten oder auf dem Sofa sitzen mit einem Gläschen in der Hand und locker plaudern. Da ist eben dieser Körper Kamera, da ist dieses schwarze Loch, was für viele Menschen erstmal so ein bisschen angsteinflößend ist oder sie zumindest ein Stück weit nervös macht. Und meine Aufgabe ist es erstmal nicht in erster Linie als Journalist da reinzukommen und sagen, so will ich das, so machen wir das, sondern erstmal als Mensch da zu sitzen, dem die Gesprächspartner vertrauen und die dann sagen, Mensch, der Slegers ist ja wirklich ein ganz normaler Typ, mit dem rede ich gerne. Und irgendwann ist dann der Moment, wo die ja Menschen, die ich interviewe, Kamera und Mikrofon vergessen, das ist tatsächlich so, und nur noch in einem ganz engagierten und vertraulichen Gespräch mit mir sind. Und wenn das passiert, dann kannst du für dich selbst festhalten, ich habe es genau richtig gemacht.
Schön. Thorsten, gibt es so etwas, wo du schon in den ersten Sekunden in einem Gespräch, in einem Interview mit einem Menschen erkennen kannst, ob der Mensch wirklich präsent ist oder lediglich eine Rolle spielt?
den Blick entwickelt man irgendwann.
Schon.
Tatsächlich, ja. Das entwickelst du, also du lernst ja immer dazu. Ich habe sehr, sehr früh mit der Moderation angefangen. Ich war 14 Jahre alt und habe dann auf diversen Stadtfesten Modenschauen moderiert. Ich habe Musikveranstaltungen moderiert, aber auch Menschen auf der Bühne schon interviewt, weil mir das immer schon Spaß gemacht hat. Und während des Abiturs war mir dann auch irgendwann klar, ich möchte das irgendwann wirklich beruflich machen. Und dann entwickelst du schon ein Gespür dafür. Ja, also du merkst es ganz oft bei Menschen, die in, ja, ich muss jetzt mal überlegen, die so in Positionen sind wie etwa Pressesprecher oder Pressesprecherinnen. Ja, da merkst du beispielsweise auch ganz schnell, was sie sagen dürfen, was sie sagen wollen oder sagen müssen. Das ist aber auch ganz normal. Es gibt ja nun mal diese Vorschriften. Aber das ist, glaube ich, ganz gut, um sich einfach mal vorzustellen, wie jemand unterschiedlich antwortet. Da kommt jemand, der weiß genau, Journalist XY wird mir sicherlich die und die Fragen stellen und das antworte ich darauf. Das ist was anderes, als wenn ich ein persönliches Gespräch mit jemandem gehe, der vielleicht aufgrund einer besonderen persönlichen Situation sagt, Mensch, da möchte ich gerne, dass darüber berichtet wird. Und da bin ich jetzt auch bereit, mit einem Reporter darüber zu sprechen. Der öffnet sich ganz anders in einem Gespräch. Ja, es gibt aber auch gerade bei so öffentlichen Geschichten wie ein Pressesprecher, ganz viele Kollegen, die wirklich aus dem Bauch raus und die spontan antworten. Das gibt es auch. Aber ich wollte das jetzt mal so ein bisschen als Vergleich. Ich glaube, das kann sich jeder ganz gut vorstellen, wo so man trennt zwischen einer formellen Antwort und einer doch recht spontanen Antwort.
Spannend, spannend. Und in dem Zusammenhang, Thorsten, was unterscheidet denn so eine professionelle Medienpräsenz von echter menschlicher Präsenz? Also so diese professionelle Medienpräsenz, wie du gerade beschrieben hast mit dem Pressesprecher, und das ist ja nicht wirklich eine echte menschliche Präsenz, sondern der hat sich darauf vorbereitet, da kommt natürlich ja immer darauf an, um was es geht, ja, was überhaupt gesagt werden darf, soll oder muss, aber was unterscheidet es?
Das Lustige ist, dass ganz viele Menschen, bevor die Kamera oder das Mikrofon angeht, total normal sind. In dem Moment, wo wir sagen, okay, wir starten jetzt mal die Aufnahme, dann ist das wie ein Schalter. Und dann steht da auf einmal vor dir ein komplett anderer Mensch, der sich komplett anders verhält, komplett anders redet. Und dann denkst du dir so, Mensch, also vorher war das eigentlich besser. Ich sag dann aber auch ganz oft, ich sag so, wie wir uns eben unterhalten haben und so wie mir eben diese Frage von Ihnen beantwortet wurde, das war viel besser, das war total authentisch, wenn es für Sie okay ist, lass uns den Tick nochmal drehen. So. Was ich bei mir selber vorstelle, muss ich sagen, dass meine Medienpräsenz sich nahezu gar nicht von meiner menschlichen normalen Präsenz unterscheidet. Du kriegst ja auch immer so das Feedback, wenn ich irgendwo hingehe und Dreharbeiten habe und mit Menschen rede, dann kriege ich oft diesen Satz zu hören und das freut mich total, dass sie sagen, Mensch Thorsten, du bist ja genauso wie im Fernsehen. Und dann sage ich immer, ja, das ist auch mein Anspruch, weil ich möchte mich nicht verstellen, weil für mich ist es ganz, ganz wichtig, in erster Linie authentisch zu sein. Jetzt bin ich natürlich in einer Rolle als Fernsehreporter, da muss ich mich auch nicht großartig verstellen oder gar nicht, weil ich gehe ja zu den Menschen hin, ich darf so sein, wie ich bin. Sitze ich beispielsweise als Nachrichtensprecher in einem Studio, wo ich auch, du siehst es gerade, ich bin jemand, der sehr viel Körpersprache, der sehr viel auch manchmal rumhampelt beim Reden, sehr viel Gestik hat. Da musst du ruhig sitzen. Ich habe damals angefangen mit Nachrichtenmoderation und mein damaliger Chefredakteur hat immer die Krise gekriegt und sagt, Thorsten, wenn du jetzt nicht mal ruhig sitzen bleibst und die Hände mal auf den Tisch legst, dann tacker ich die fest. Ja, also das ist was anderes. Man muss sich natürlich den Situationen anpassen, auch so von der Art, wie man wirkt, aber so als Reporter, der über ganz viele Dinge berichtet, die auch oft so mitten aus dem Leben kommen, Gesundheit, Ernährung, Sport, Selbstexperimente, da bin ich halt wirklich so, wie ich auch ohne Kamera bin und da fühle ich mich sehr wohl in dieser Rolle.
Schön, schön, du, danke für deine Offenheit hier und in dem Zusammenhang habe ich da gleich noch eine andere Frage dazu. Was ist denn Und es ging ja gerade auch darum, um die tiefen Gespräche, es geht um das Authentischsein in einem Interview auch. Was ist für ein tiefes Gespräch wichtiger, Thorsten? Die richtige Frage, das wirkliche Zuhören oder der Mut, den vorbereiteten Plan loszulassen? Weil gerade das Beispiel, das du ja beschrieben hast, zählt ja genau darauf ein. Deswegen habe ich gerade die Frage so gestellt. Was meinst du?
Ich denke, es ist eine Kombination aus allem, von allem ein bisschen, sag ich mal. Mhm. Natürlich ist es wichtig, die Frage so zu formulieren, dass du auch von jemandem, der jetzt nicht super medienerfahren ist oder möglicherweise das erste Mal vor einer Fernsehkamera steht, eine gute Antwort zu bekommen. Wenn du jetzt jemanden fragst, geht es Ihnen gut heute? Dann sagt er ja. Wenn ich aber jemanden frage, war ja heute viel los, beschreiben Sie doch mal, wie war denn so Ihr Morgen? Dann musst du halt mehr antworten als ja. Das heißt, du musst schon beim Formulieren der Frage natürlich dir überlegen, dass der dein Gegenüber nicht nur ja, nein oder ja, geht schon sagt, sondern dass der schon ein bisschen mehr ausholt, ein paar mehr Sätze spricht. Ja. Das ist etwas, das lernst du natürlich auch. Das ist auch was, was ich beispielsweise als Coach jungen Kollegen weitergebe. Ich habe auch viele Jahre an der Journalistenschule Kolleginnen und Kollegen trainiert vor der Kamera. Wie stelle ich Fragen? Wie ist meine Präsenz? Also sowohl Körpersprache als auch Formulierung. Das ist schon wichtig. Aber ich bin auch ein großer Freund davon, wenn ich Dreharbeiten habe, manchmal kommt so die Frage, ja, wäre aber super, wenn Sie uns vorher schon mal so die Fragen schicken, die Sie stellen werden. Dann sage ich immer, ich kann Ihnen grob schicken, worauf ich eingehen möchte, aber ich sage, grundsätzlich formuliere ich Fragen nicht aus, weil ich habe in meiner Anfangszeit als Reporter mal den Fall gehabt, da hatte jemand wirklich seine Antworten auswendig gelernt. Und das hast du natürlich eins zu eins gemerkt, da war
Klar.
null Authentizität da. Von daher würde ich sagen, ja, gut überlegen, wie formuliere ich meine Fragen, gerne spontan sein und auch mal das Gegenüber unvorbereitet treffen. Man kann es immer noch rausschneiden, im Bild wie im Ton, aber die erste authentische Reaktion, das ist die, wo man dranbleibt.
Schön. Ja, es ist ja oft eine Kombination aus verschiedenem und das war jetzt wirklich toll, toll, toll erklärt. Also wirklich lebendig. Ich habe dich ja auch so lebendig hier auf dem Schirm, weil wir sehen ja, liebe Zuhörer, wir sehen uns leider jetzt nicht persönlich. Das wird bald wieder sein, nämlich im September werden wir uns wieder persönlich am Bodensee sehen für eine Produktion. Aber Thorsten ist einfach sehr lebendig vor der Kamera, so wie du das gerade gesagt hast. Ich kann das gerade so richtig mitfühlen, wie damals deine Hände auf den Pult getackert wurden. Lieber Thorsten, bei Punkt 12 begegnest du ja Menschen oft in außergewöhnlichen, belastenden oder sehr persönlichen Situationen. Wie gelingt es dir, Nähe herzustellen, ohne dabei aber die Grenze zu überschreiten?
Ja, wenn ich jetzt mal so zurückblicke auf fast 30 Jahre Reportertätigkeit, aktuell, du hast ja gerade schon gesagt, konzentriere ich mich ja auch für meine zweite große Leidenschaft, Podcast, Videopodcast, aber ich habe natürlich viele, viele Erinnerungen. Bei mir ist es auch so, wenn ich durch Deutschland fahre über die Autobahn, kann ich dir fast an jeder Autobahnausfahrt sagen, da habe ich das und das gedreht, da habe ich so das fotografische Gedächtnis und erinnere mich natürlich auch an besondere Gespräche, an besondere Menschen. Und es war schon auch oft so, dass ich mit so einem kleinen Kloß im Hals bei Menschen ins Haus gegangen bin, weil ich wusste, die haben gerade was ganz Schlimmes erlebt oder denen geht es gerade nicht gut. Und dann muss man schon vorsichtig sein, man muss sehr empathisch sein und nicht jetzt so im Fokus haben, die oder der muss mir jetzt aber unbedingt diese Frage so beantworten, weil das muss ja irgendwie so auch wirken im Fernsehen oder wo auch immer, ja, oder in der Öffentlichkeit. Es ist so, dass ich, das ist so mein Tool, das kann ich mal so aus dem ganz praktischen Alltag erklären. Ich mache es grundsätzlich so, dass ich natürlich im Vorfeld immer mit den Menschen telefoniere, dass man sich am Telefon mal gehört habe. Und wenn ich dann irgendwo hinkomme, also wenn wir jetzt mal beim Thema Dreharbeiten bleiben, natürlich kann ich da jetzt fallmäßig nie ins Detail gehen, aber mal so ein bisschen allgemein. Das sage ich auch in meiner Journalistenschule. Dann ist es so, da kommt ja unheimlich viel Equipment an. Wir sind zu dritt. Das ist mein Kameramann, das ist ein Tonassistent oder eine Tonassistentin und ich, also zu dritt. Dann kommt da Licht, dann wird Licht aufgebaut im Wohnzimmer. Dann kriegen die Menschen, mit denen ich rede, die kriegen ihre Mikrofone angeklippt, ja. Dann sind natürlich die Kollegen vom Kamerateam, die erklären, das ist das und hier stellen wir eine Kamera hin, da kommt eine Kamera hin. Die sind ja erstmal auch so ein bisschen überfordert und denken, Gottes Willen, was passiert denn jetzt hier? Also ich mach's so, bevor wir diesen ganzen Krempel aus dem Auto in die Wohnung oder ins Haus holen, sage ich auch meinen Kollegen, jetzt gehen wir erstmal rein, wir sagen erstmal Hallo. Und dann trinken wir meistens ein Wasser oder einen Kaffee zusammen, plaudern erstmal, ohne dass irgendwas Technisches aufgebaut wird, weil ich möchte, dass die Menschen mich erstmal in einer ganz natürlichen Situation treffen. Damit wird schon mal die erste Scheu in der Regel abgelegt. Und ich sage auch immer im ersten Gespräch, pass auf, ich weiß, das ist unter Umständen eine belastende Situation für euch. wenn ich eine Frage stelle, die jetzt wehtut oder wo Sie den Eindruck haben, die wühlt mich zu sehr emotional auf oder Sie sind auch mit Ihrer Antwort nicht zufrieden, ich sage, dann sagen Sie das bitte, dann machen wir das nochmal oder ich schneide es raus. Also das muss schon auch klar sein den Menschen, dass die auch mal, ja, vielleicht sich versprechen dürfen oder sagen, Mensch, das habe ich jetzt nicht so erzählt, wie ich es eigentlich erzählen wollte. Also auch so ein bisschen das Gefühl und die Sicherheit zu geben, das, was ich jetzt sage, ja, das darf ich vielleicht auch nochmal wiederholen. Ja, also erstmal so eine gewisse Vertrauensbasis bilden und dann irgendwann ist so der Punkt, dann sagen wir, okay, ja, prima, dann machen wir das so, dann holen wir jetzt mal die Sachen rein und dann filmen wir mal so Step by Step ab. Und das funktioniert ganz gut, weil du nimmst die Menschen erstmal so ein bisschen mit an die Hand in ein Medium, das sie sonst eben selber so persönlich nicht kennen, dass sie so in der Öffentlichkeit stehen. Das kann bei dem einen sehr schnell gehen, das kann aber auch mal eine halbe Stunde dauern. Also das habe ich auch schon erlebt. Aber du musst diese Geduld mitbringen, weil je schöner und desto besser ist am Ende das Ergebnis, wo alle mit zufrieden sind.
Ja, toll. Du, danke. Und da gab es bestimmt auch mal, so in dieser Arbeit, die du da ja gemacht hast, gab es ja bestimmt auch mal eine Antwort oder einen Moment, der dich so berührt hat, dass du deine journalistische Rolle für einen Augenblick vergessen hast.
Ja, da gab es. Das Gute ist, muss ich sagen, dass ich gerade bei Punkt 12 ein wunderbares Team an meiner Seite hatte. Das ist immer über die ganze Zeit und das empfinde ich heute immer noch als wirklich eine große Dankbarkeit. Das war so Family Feeling. Das heißt, man konnte sich immer wunderbar mit den Chefs austauschen, mit Kollegen austauschen, über Dinge, die einen so belasten. Ich hatte mal einen Fall, wo ich über ein Tötungsdelikt berichtet habe und mit den Eltern eines ermordeten Jungen geredet habe. Das ist eigentlich so ein Themenfeld, das habe ich nie so als Reporter machen wollen, auch eigentlich nie so bedient. Ich war eher so der bunte Vogel in puncto Selbstexperimente. Ich probiere das mal aus, probiere das mal aus. Aber da ist es tatsächlich so gewesen, dass diese Familie gezielt ihre Geschichte erzählen wollte, um in der Öffentlichkeit richtig wahrgenommen zu werden. Vielleicht war es auch so ein, ja, so eine Möglichkeit, einfach damit umzugehen, das zu verarbeiten. Und da wurde gezielt der Wunsch geäußert, dass ich bitte dann als Reporter kommen soll, weil sie mich kannten, weil sie offensichtlich meine Art, mit Menschen zu reden mögen. Und das war für mich natürlich ein großes Kompliment, weil sie mir das eben zutrauen, über diese unfassbar schlimme Situation zu reden. Auf der anderen Seite habe ich sehr lange nachgedacht. Ich glaube, über 2 Wochen, ob ich das überhaupt kenne. Ich bin ja auch Vater und der Verlust eines Kindes, das ist für mich, also was Schlimmeres kann für mich nicht passieren. Und ich habe dann aber gedacht, wenn ich jetzt über diesen Fall berichte und mit den Eltern rede und es hilft ihnen in irgendeiner Form, dann mache ich das. Aber hab dann gemerkt, dass mir die Geschichte so unfassbar nahe gegangen ist, ja, dass ich irgendwann diese Gefühle nicht mehr so wirklich steuern konnte. Also das hat mich mental unfassbar und nachhaltig lange belastet, dieses Gespräch, dieser Dreh, wo ich dann dachte, boah, also das ist schon, wo schaffe ich es jetzt, diese Distanz als Journalist und als Mensch zu wahren? Und das war in diesem speziellen Fall für mich manchmal nicht möglich.
Das glaube ich dir, weil das sind natürlich Momente da. Ich glaube, das war so eine der Begegnungen, wo man spürt, jetzt reicht journalistische Professionalität nicht mehr. Hier braucht es jetzt vor allem Menschlichkeit, ne? Und deswegen haben sie dich ja auch geholt und es hat schon was gemacht mit dir. Also ich merke es jetzt ja auch, wenn du es erzählst. Das sind ja auch Momente, die bleiben. Unser Gehirn ist ja kein Datenspeicher, unser Gehirn ist ja ein Erlebnisspeicher. Und solche Erlebnisse, ja, die prägen, die bleiben.
Und sie lehren natürlich, muss ich sagen, denn es sind ja auch in gewisser Weise extreme Erlebnisse. Und ich habe aber trotz alledem, obwohl es natürlich in dieser Zeit belastend für mich war, auch gelernt, wie ich mit künftigen vergleichbaren Situationen besser umgehe, um mich selber mental besser zu schützen. Und das ist natürlich dann auch so eine Essenz, die man rauszieht letztendlich,
Klar,
ja.
klar. Was geschieht denn da mit dir selbst, wenn du Geschichten nicht nur recherchierst, sondern das Leben der Menschen dahinter unmittelbar dann erlebst? Also erst ist ja die Recherche und dann erlebt man ja diese Menschen. Da kommt ja dann genau diese ganze Emotionsgefühlmengenlage dann dazu.
Es sind ja immer durchweg schöne Begegnungen, muss ich sagen. Also das, was ich eben erzählt habe, war ein Beispiel, was natürlich ein ganz, ganz heftiges Schicksal hat. Ganz oft ist es aber so, dass ich ja zu den unterschiedlichsten Themen unterwegs bin. Das können ja ganz fröhliche Themen sein, das können aber auch Geschichten sein, wo Menschen sich durch die Öffentlichkeit erhoffen, mit einer Situation besser klarzukommen, wo sie alleine nicht weiterkommen. Sei es jetzt Probleme mit den Behörden, mit dem Vermieter, wie auch immer, wo ich dann auch ganz oft Fälle übernommen habe und versucht habe, als Reporter zu vermitteln, weil die Fronten verhärtet waren. Und jetzt bin ich aber auch niemand, der irgendwie so polternd unterwegs ist und direkt irgendwie ans nächste Rathaus klopft und sagt, Mensch, was macht ihr denn da? Das geht doch gar nicht. Ich versuche auch erstmal mit allen Beteiligten natürlich ins Gespräch zu kommen und da schon meine Tür zu öffnen, weil ich der Überzeugung bin, dass ein ruhiges Gespräch, ein sachliches Gespräch erstmal das Allerwichtigste ist, um im Endeffekt eine Lösung zu kriegen. Und nicht, wenn ich direkt irgendwo hingehe und versuche, irgendwem Vorwürfe zu machen, denn auch mein Job als Journalist und der Job aller Journalisten ist es ja, erstmal sorgfältig zu recherchieren, sich alle Seiten anzuhören und dann eben zu gucken, was habe ich für Möglichkeiten zu helfen, zu vermitteln. Und die Erfolgsquote, die ich so in meinen Geschichten hatte, die war schon recht groß, weil ich mit dieser Art, mit Menschen zu kommunizieren, ganz gut gefahren bin und wir da sehr oft schöne Erlebnisse hatten. Und ich habe ja dann die Leute, mit denen ich dann zusammen war, für die ich mich eingesetzt habe, natürlich erlebt, vom ersten Drehtag an bis zu dem Tag, wo wir dann eine schöne Lösung hatten. Und das, um auf deine Frage zurückzukommen, dann eben dieses Leben der Menschen hautnah mitzubekommen, ist dann jedes Mal total schön. Und das ist so die schönste Belohnung und die schönste Freude, die man aus so einem Projekt dann mitziehen kann, wenn sich das alles gelohnt hat. Und wenn man sagt, Mensch, guck mal, jetzt haben wir es doch irgendwie hingekriegt. Und dann ist es auch oft so, dass ich dann Wochen oder Monate später immer noch mal eine Nachricht oder eine kurze Mail bekomme oder sei es der kurze Kommentar auf Instagram, wo da noch mal so ein Gruß kommt und wo ich denke, Mensch, guck mal, das ist doch schön, denen geht's gut. Und das freut mich dann total, weil natürlich schwingt da eben auch ganz viel Emotionen und persönliche Freude mit, wenn was gut ausgegangen ist.
Ja, schön. Total cool. Wie gehst du damit um, jetzt gerade mal auf den anderen Fall zurückzukommen, auf diese dramatische Situation? Wie gehst du damit um, wenn so eine Reportage etwas in dir auslöst, das so nach dem Ende der Dreharbeiten nicht einfach verschwindet?
Bei mir war es tatsächlich so, dass ich mich mit meinem Kameramann ausgetauscht habe, nicht nur während der Dreharbeiten, sondern auch danach, weil auch er ein sehr empathischer, emotionaler Mensch ist. Wir ticken da sehr, sehr ähnlich. Und wir haben eigentlich, jetzt sage ich eigentlich, gerade dieses Wort soll man eigentlich nicht sagen. Wir haben uns in meiner Podcast-Folge ja genau darüber
Genau,
unterhalten, aber so
genau.
antrifft man sich wieder. Nein, weil er genauso tickt wie ich und wir haben uns in dieser Zeit danach regelmäßig darüber unterhalten. Ich habe gefragt, wie siehst du denn das? Das hilft schon. Man merkt dann schon, wenn man das nicht in sich reinfrisst, sondern sich austauscht mit Menschen, die ähnlich das wahrgenommen haben oder einen gut verstehen mit nahestehenden Menschen, dann ist das total wichtig, das auch einfach mal so rauszuhauen, mal so auszusprechen. Und das hat mir dann sehr geholfen, das dann doch irgendwann mit einer gewissen Sachlichkeit zu sehen und für mich zu sagen, ja, das war eine belastende Erfahrung, aber ich habe auch gelernt, wie ich mit belastenden Erfahrungen umgehe. Ich habe aber auch gelernt, dass es definitiv nicht die Themenfarbe ist, die ich als Reporter in erster Linie bedienen möchte, weil ich der lebensbejahende Mensch bin und von der Thematik her dann doch lieber die etwas, ja, fröhlichen, leichteren Themen mache. Das heißt nicht, dass es an der Oberfläche ist, aber wo es dann doch irgendwo eine gewisse Leichtigkeit mit sich hat.
Ja gut, man kann ja auch leichte Themen in der Tiefe betrachten, ne?
Absolut.
Und gibt es da so irgendwie etwas, wo du sagst, ja, das war mal so ein Experiment, so ein Selbstexperiment, wo du nicht nur als Beobachter warst, sondern wo du selbst zum Teil der Geschichte geworden bist und wo das dann auch wirklich dein Bild von dir selbst am stärksten verändert hat?
Ja, ich habe sehr, sehr viele Selbstexperimente gemacht. Also da war es auch immer so, dass ich dann eben der rote Faden der Geschichte war. Ich habe Fastenexperimente gemacht, um zu gucken, wie fühlt sich das an im Körper. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hat mich mal über Bord geschmissen und mich alleine in der Ostsee treiben lassen, weil ich mal testen wollte, wie ist denn das so als Schiffbrüchiger? Und wenn du dann irgendwo so in den Wellenbergen unterwegs bist und du siehst kein Land und kein Schiff mehr, das ist dann schon krass. Ein Experiment, das mich nachhaltig geprägt hat, allerdings war ein Lawinenexperiment in der Nähe von Salzburg im Skigebiet. Da war es so, wir wollten mal gucken, wie ist denn das eigentlich, wenn man von der Lawine verschüttelt wird? Wie reagiert man? Ist man machtlos gegen seine Panik und was tut man, um auf sich aufmerksam zu machen? Jetzt konnte ich mich natürlich nicht von der echten Lawine verschütten lassen. Wir haben dann zusammen mit der Bergwacht in Wagrain, das ist ein ganz nettes Skiörtchen nähe Salzburg, wo ich auch einen sehr guten Freund habe, der Bürgermeister ist, und der hat mir angeboten, dieses Experiment mit der Bergwacht zu machen. Und da war es so, dass die Bergwacht im Skigebiet so eine Grube gegraben hat, und da konnte ich mich dann reinlegen samt Skiklamotten, und dann haben sie es mit Schnee wieder zugeschüttet. So 20, 30 Zentimeter reichen schon aus und du fühlst dich wirklich wie einbetoniert. Du kannst nichts mehr bewegen. Ich hatte ein Funkmikrofon angesteckt. Wir haben auch den Funkcheck gemacht, dass mein Tonkollege mich hören kann. Und ich hatte lediglich vor meinem Gesicht so eine kleine Höhle gegraben mit der Hand, wo eine kleine Kamera, so eine kleine Actioncam drin stand, damit man mich eben auch in diesem eingeschlossenen Schnee sehen konnte. Das waren so diese typischen grünlichen Nachtsichtbilder dann im Endeffekt. Und da haben wir eben geguckt, was passiert. Wir hatten eine Challenge. Es waren zwei Bergretter mit Lawinenhunden da, die mich dann gesucht haben, versus, was war das andere? Ich glaube, irgendein Tracker oder ein Piepser. Und wir wollten gucken, was geht jetzt schneller? Also wenn so ein Piepser die Warnung auslöst oder ob die Hunde losziehen, darum ging's. Und ich lag dann da und du verlierst irgendwann komplett den Bezug zur Zeit, weil in dem Moment, wo die letzte Schneeschaufel drauf war, war es totenstill. Ich wusste, man hört mich, ja, also der Kameramann hat draußen gefilmt, hat gedreht, hat mit der Bergwacht gesprochen und die haben gesagt, ja, der Thorsten liegt jetzt seit so und so vielen Minuten da drunter. Jetzt passiert im Ernstfall normalerweise das. Okay, ich wusste, irgendwann wird man mich da rausholen. Trotzdem, wenn du nichts mehr hörst, wie einbetoniert da liegst und es ist so totenstill, es war wirklich totenstill, da hatte ich unfassbar Probleme, gegen diese Panik anzukämpfen. Ich habe dann dieses Box-Breathing gemacht, also dieses Einatmen, Halten, langsam ausatmen, um meine Herzfrequenz runterzufahren. Ja, das ist aus dem Militär, ist das bekannt auch. Und habe dann das so ein bisschen dazu genutzt, dass ich nicht zu, ne, also große Atemzüge mache, weil dadurch, dass ich da eingegraben war, ist der Schnee so ein bisschen geschmolzen über mir, über meinem Rücken, führte dazu, dass das auch so nach und nach mehr auf mich gesackt ist. Das heißt, die Beklemmung durch diese Schneemassen auf mir, die wurden immer spürbarer und das war dann schon komisch. Ich habe dann irgendwann gesagt, durch mein Mikrofon, ich sag, Jungs, ich glaube, es reicht. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich hier schon drin bin, aber ich habe meine Füße nicht mehr gespürt, die waren eisekalt. Ich sag, macht mal auf, bitte, holt mich jetzt mal raus. Es passierte aber nichts. Und ich dachte, oi, was ist jetzt los? Ist mein Mikrofon ausgefallen? Und ich sag wieder, Jungs, hallo, bitte rausholen.
Nein, also du kannst jetzt drüber lachen, aber damals war es dir sicherlich nicht zum Lachen.
Es war, ich habe wirklich versucht, nicht in Panik zu geraten, weil ich wusste schon, also dass irgendwann werden sie aufmachen. Ja, die wissen ja auch, man hält es nur eine gewisse Zeit aus. Ich habe genug Luft bekommen, das war überhaupt kein Problem. Und dann irgendwann merkte ich dann so, es wird heller, und dann habe ich die Hundenase auf meinem Rücken gespürt. Tatsächlich war der Bergretter mit dem Hund als erstes bei mir an dieser inszenierten Unfallstelle. Ich glaube, ich habe mich noch nie so gefreut, einen Hund in den Arm nehmen zu dürfen, weil ich so froh war, dass der Gute mich da gefunden hat. Und als ich im Nachhinein diese Aufnahmen angesehen habe, habe ich eben mitbekommen, dass es offensichtlich eine Tonstörung gab, weil ich habe dann in der zweiten Kamera gesehen, dass der Kollege den Kopfhörer in der Hand hatte und irgendwas mit dem Kabel am Drehen war. Dummerweise aber genau in der Situation oder in den Momenten, wo ich mit ihm sprechen wollte. Das heißt, er konnte mich gar nicht hören, weil er seinen Kopfhörer gar nicht auf dem Kopf hatte. So. Und boah, und das war so die Situation, ich weiß auch nicht, wie oft dieser Beitrag gezeigt wurde, letztendlich in sämtlichen Sendungen. Aber das war so authentisch, weil diese aufkommende Panik, das war, ich hatte das ja dokumentiert mit meiner eigenen kleinen Actioncam da drin. Da habe ich selbst beim Zuschauen, habe ich noch nasse Hände bekommen. Also ich hoffe, ich konnte das ein bisschen anschaulich erzählen, aber das war wirklich so ein Ausnahmemoment.
Und was hat es dann in dem Bild von dir verändert?
Tja, was hat es in mir verändert? Also das hat in erster Linie verändert, dass man nicht auf alles Einfluss haben kann. Ich bin sehr, wie ich dachte, vorbereitet in dieses Experiment gegangen. Ich dachte, na gut, da draußen sind die Bergretter, die im Notfall eingreifen. Zwei weitere sind mit ihren Hunden auf dem Weg zu uns. Und wenn irgendwas ist, dann werden die Jungs schon reagieren. So, dass jetzt natürlich genau in dem Moment diese Tonprobleme passieren, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe mich so abgesichert gefühlt. Und das zeigt mir einfach so übertragen aufs Leben. Man kann noch so gut planen oder glauben, ach, es ist alles super. Von jetzt auf gleich, in der nächsten Sekunde kann halt alles anders sein. Und das sollte man sich viel öfter vor Augen halten. Und heißt für mich auch, dass man auch gewisse Dinge in dem Moment, wo man sagt, boah, ist das jetzt schön und wir sind im tollen Urlaub oder guck mal, ist das ein toller Blick aufs Meer, während ich hier meinen Sundowner in der Hand halte. Einfach Dinge in dem Moment genießen, bewusst genießen und sich immer wieder klar machen, ja, wer weiß, es kann nächstes Jahr was ganz anderes sein, dann hast du das nicht mehr. Also bewusster leben in dem Moment, aber auch Dinge, die man unbedingt gerne mal machen möchte, nicht großartig aufschieben. Also das ist so eine, vielleicht so eine platte Lebensweisheit, aber dieses einfach mal machen, ja, das klingt jetzt vielleicht dramatisch, aber in dem Moment habe ich echt gedacht, ja, und was wäre, wenn es jetzt schiefgegangen wäre oder was wäre, wenn das jetzt ein tatsächlicher Skiunfall gewesen wäre? Hättest du nicht mit gerechnet, aber dann wärst du ja nicht rausgekommen. Und das war jetzt in dem Moment keine Todesangst, aber es hat mir zumindest vor Augen geführt, wie schnell auch etwas vorbei sein kann oder könnte.
Ja, leb im Moment, ne?
Genau.
Wertschätze auch den Moment und wow, das war jetzt wirklich, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet und die Hörerinnen und Hörer haben bestimmt hier sehr, sehr bewegt zugehört, weil das ist wirklich so, weil man kriegt es ja immer mal so mit, ne? Man sieht es mal wieder, Lawinenunglück und so, aber jetzt gerade so, das mit dem Selbstexperiment sich da bereit zu erklären, das mal zu machen, das ist ja schon auch so ein Ding, ne?
Wow. Ja, das ist die Neugier, die in mir schlummert, natürlich, ne? Das ist so mitgegeben als Reporter, klar. Ich wollte es unbedingt mal wissen, wie ist das? Und natürlich war der Hintergrund ja auch die Botschaft einfach an die Menschen, die zum Skifahren oder zum Skiwandern gehen, passt bitte auf, bleibt auf den Pisten, macht nichts, was euch in Gefahr bringt. Mhm. Denn letztendlich ist es ja nicht nur die Gefahr, die einen selbst betrifft, sondern im blödesten Fall geht irgendwo eine Lawine ab, wo dann auch Unschuldige getroffen werden.
Klar.
Und damit wollten wir natürlich auch mit dieser Berichterstattung und wie schnell sowas gehen kann, appellieren, Prävention, das war auch der Bergwacht ein Riesenanliegen. Und das ist uns mit wirklich dieser ganz authentischen Art und dann dieser Panne, die dann auch noch so völlig ungeplant passiert ist, natürlich auf eine sehr authentische Weise gelungen damals.
Klar, ja, Gott sei Dank. Sonst wären wir nicht hier jetzt.
Das stimmt, ja.
Thorsten, in deinem Podcast Wirkstoffworte, wo ich ja auch zu Gast sein durfte, vielen Dank auch an der Stelle nochmal für die Einladung. Ich erinnere mich zurück, es war extrem spannend, ist ja noch gar nicht so lange her, haben wir ja gerade vorhin gemacht.
Ja.
dort bezeichnest du ja Worte als Wirkstoff. Eine schöne Wortkombination, Wirkstoff. Welche Verantwortung trägt denn ein Reporter und Journalist dafür, was seine Worte bei den gezeigten Menschen und beim Publikum auslösen?
Eine ganz große Verantwortung. Also es geht ja zum Beispiel, ich habe ja vorhin schon mal so über die journalistische Sorgfaltspflicht gesprochen. Die habe ich ganz früh gelernt, als ich Germanistik und Geschichte studiert habe, damals in Aachen. Dann bin ich von einer Stiftung in München als Nachwuchsjournalist gefördert worden, habe viele Seminare gemacht und das war was, was immer Thema war, die Wortewahl. Also jetzt mal ganz einfach erklärt, du kriegst vielleicht als Journalist, egal ob für die Zeitung, fürs Radio, fürs Fernsehen, einen Auftrag über ein Verbrechen zu berichten. So, dann gibt's einen Tatverdächtigen. Dann geht's ja schon damit los, dass du sagst, Person XY soll heute Morgen um 8 Uhr den Tresor dieser Bank gesprengt haben. Das ist was anderes, als wenn ich sage, Person XY hat heute Morgen um 8 Uhr den Tresor dieser Bank gesprengt,
klar,
weil es gilt ja erstmal die Unschuldsvermutung, es muss ja erstmal bewiesen werden und selbst wenn man einen Menschen auf einem Fahndungsfoto erkennt und das offensichtlich ist, ist es ganz, ganz wichtig, dass du den Konjunktiv nimmst in deiner Formulierung. Soll überfallen haben, soll den Tresor beschädigt haben, wie auch immer. Das sind ganz entscheidende Worte, weil da kannst du sehr, sehr schnell Probleme kriegen, wenn du nämlich eine Formulierung veröffentlichst, die einen Menschen, der erstmal verdächtigt wird, durch die Kommunikation als Täter bezeichnet.
Klar, es ist ja noch nicht sicher, dass er der Täter ist, ne?
Genau.
Ja. Das Beispiel erinnert mich gerade, ich habe vor einigen Wochen einen Podcast aufgezeichnet mit meinem lieben Speaker-Freund, dem Roland Buss Roland ist Kriminalhauptkommissar AD, lebt in Bocholt und hat auch eben genau eine spannende Tätergeschichte erzählt über einen Raub. Und das hat mich gerade daran erinnert. Und ich glaube, was dich auch mit ihm verbindet, du isst und trinkst gerne, das haben wir ja in unserer ersten Begegnung am Bodensee ja gemerkt, ein feines Essen und ein gutes Gläschen Wein dazu,
oh ja.
Das ist was ganz Feines. Das macht auch Roland. Roland hat auch ein ganz, ganz tolles Projekt, da kann ich dir gerne mal den Link dazu schicken, ins Leben gerufen. Und zwar, er hat einen alten Molteni-Herd gekauft. Molteni-Herde stehen in den Sterne-Restaurants der Welt. Und aus einem aufgelösten Sterne-Restaurant hat er diesen Herd gekauft. Ein Riesending, über 2 Tonnen schwer, und veranstaltet dort jetzt als zunächst mal Experiment, ist er jetzt da mal losgegangen, und die ersten Erfolge sind enorm, was da an diesem Herd passiert, wenn Menschen sich zusammen begegnen und gemeinsam kochen und gemeinsam etwas erleben an so einem Gourmet-Herd. Und ich schicke dir da mal den Link dazu. Ich verlinke das auch hier nochmal in den Shownotes, weil das wirklich für mich auch ein tolles Projekt, und auch das Interview mit ihm, wenn du Lust hast, hörst mal rein. Ich habe ganz, ganz viel Feedback bekommen, wie toll das Interview mit ihm war. So diese Mischung aus Kriminalistik und gut essen und gut trinken und das Leben genießen und im Moment sein. Und das passt sehr, sehr gut zusammen.
Ja, es ist ja auch oft so, gerade wo du das Thema Kochen, Essen ansprichst, ich mache zum Beispiel Interviews immer sehr, sehr gerne, während man irgendwas tut. Also es gibt ja, klar, bei einigen Interviews, da sitzt du deinem Gegenüber am Schreibtisch, ja, bist du da und du redest miteinander, du hast keinen großen Aktionsspielraum. Aber was nachgewiesenermaßen auch so ist, wenn du jetzt zum Beispiel, um jetzt mal beim Beispiel Koch vielleicht zu bleiben, wenn ich ein Interview mit einem Koch machen würde, würde ich mich niemals mit dem an den Tisch setzen, wo wir fest da sitzen, festgetackert, um nochmal bei dem Vergleich zu bleiben, sondern ich würde immer mit ihm in Aktion gehen. Das heißt, ich würde immer die Mikrofone anstecken, an den Hemdkragen, an den Pulli, wo auch immer, oder die Angel heißt es ja, das Mikrofon, das von oben so kommt, wie es beim Film genommen wird, und würde zusammen mit ihm was kochen und währenddessen reden. Weil wenn Menschen etwas machen, was sie eh lieben und was ihre Leidenschaft ist, klar, die erzählen dabei, erzählen sie viel authentischer, viel persönlicher, viel nahbarer, als wenn sie an einem Tisch sitzen, wo sie mehr oder weniger am Stuhl gebunden sind. Und das muss man immer von Situation zu Situation abhängig machen. Aber in Bewegung, in Aktion zu sein, das ist ganz oft eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, um auch Menschen Nervosität zu nehmen und sie eben da abzuholen, wo sie ihr eigener Experte sind.
Was ein toller Podcast mit dir. Ich habe so Freude. Ich könnte noch 1000 Fragen stellen, und aber eine möchte ich gerne noch stellen, weil wir kommen jetzt echt zum Ende hin. Ja. Du hast ja schon 1000 Gespräche geführt, Thorsten, in den 30 Jahren. Und was würdest du sagen, was ist die größte kommunikative Selbsttäuschung des Menschen?
Die kommunikative Selbsttäuschung. Boah. Ja, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass sich die Menschen ganz oft keine Zeit nehmen zum Durchatmen, bevor sie losreden oder auf eine Frage antworten. Das haben wir ein bisschen verlernt durch die Schnelllebigkeit, auch in den sozialen Medien, durch das Digitale. Oft sprudelt es so aus Menschen raus. Ich erwische mich da auch ganz oft, dass ich zu irgendeinem Thema ganz schnell was sagen will, und im Endeffekt denke ich mir, boah, was hast du eigentlich erzählt? Hättest du nicht mal irgendwie mal kurz durchschnaufen und den Gedanken bis 3 zählen können? Ich glaube, es ist wichtig, sich wieder mehr Zeit zu nehmen, bevor ich irgendwas raushaue, auch mal kurz nachzudenken, wie kommt das jetzt beim anderen an? Und anderen Menschen auch bewusster zuhören und nicht schon quasi während sie reden auch die Antwort formulieren. Also ich wünsche mir wieder mehr Ruhe in Gesprächen. Das braucht, glaube ich, auch ein bisschen Training. Einfach, oder man muss sich das immer wieder ganz bewusst sagen. Und dann kommt Kommunikation auch ehrlicher raus. Und dann sage ich in meiner Antwort vielleicht was viel Authentischeres oder Ehrlicheres, als ich es so im ersten Affekt eben erzählen würde. Und dadurch vielleicht Kommunikation getäuscht wird. So würde ich das für mich definieren.
Cool. Noch eins, Thorsten. Also zunächst mal vielen, vielen herzlichen Dank, dass du so wirklich aus dem Nähkästchen auch geplaudert hast und mit dieser Offenheit und Lebendigkeit ich dich hier wahrnehmen konnte. Und danke, dass du da warst. Also danke, sehr dass du mein Gast warst. Und was würdest du den Hörerinnen und Hörern jetzt so für den Rest der Woche, wann auch immer der Podcast gehört wird, aber was würdest du ihnen mitgeben aus deiner Sicht als Journalist, als Fernsehreporter mit Situationen, wo sie vielleicht nicht gerechnet haben, umzugehen?
Erstmal nicht in eine Ohnmacht zu fallen, erstmal sacken lassen und den Mut zu haben, wenn ich merke, ich bin jetzt in einem Gespräch momentan nicht so gewappnet oder ich fühle mich jetzt nicht in der Lage, da wirklich sinnvoll rauszukommen, den Mut zu haben, ja, spannendes Thema, danke für dein Angebot oder für deine Kritik, habe ich so wahrgenommen, aber bitte tu mir den Gefallen, lass uns da später nochmal in Ruhe drüber reden. Also auch den Mut haben, sich vielleicht aus Gesprächen, das kannst du nicht machen beim Vorstellungsgespräch oder wenn dein Chef dich rein zitiert und dir gerade eine Kritik gibt, aber es gibt ganz viele Situationen, wo man, finde ich, überschnell reagiert. Mhm. Und ich würde sagen, wenn man sich in dem Moment nicht bereit für ein wirklich gutes Gespräch, für eine gute Kommunikation fühlt, den Mut zu haben, pass auf, gutes Thema, rede ich gerne mit dir drüber, aber nicht jetzt. Weil lass es uns bitte vertagen, auf später, auf morgen und dann ganz in Ruhe. Das wäre mein Tipp.
Super, das war auf den Punkt. Thorsten, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir sehen uns ja bald. September ist ja bald. Ich freue mich schon sehr drauf auf unsere Produktion, die wir da machen, Videoproduktion. Und ja, viel, viel Erfolg mit deinem neuen Projekt, Podcast und auch Videopodcast. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, es war für mich, also ich bin fast sprachlos und das bedeutet bei mir ja was, weil ich wirklich tief bewegt war, auch von den Beispielen und von den vielen Momenten, die Thorsten mit uns geteilt hat. Und ich wünsche eine ganz, ganz tolle Restwoche. Kommt gut an am Wochenende. Und ja, wie Thorsten so schön vorhin gesagt hat, genießt den Moment, weil es kann im nächsten Moment schon anders sein. Und genießen wir den Moment. Und alles Liebe, kommt gut an. Bis dann. Tschüss.
Mutig entscheiden und machen. Der Podcast von Wolfgang Walter Wulle. Im Gespräch mit Gästen, als eingespieltes Duo oder allein. Drei Formate, ein Fokus.
So. Ja, ich glaube, das war's. Auf den Punkt.